Schönen guten Nachmittag zu diesem ein wenig ungewöhnlichen Anlass hier auf der Diagonale, einem Werkstattgespräch, das Einblick in ein entstehendes Projekt gewährt. Mein Name ist Dominik Malzade, ich werde das Ganze ein bisschen moderieren. Es ist so, dass wir zuerst sozusagen das Projekt vorstellen, ist aber nicht so, dass das dann irgendwie so als geschlossene Einheit verstanden werden muss. Also jeder ist aufgerufen, auch schon während der Präsentation sich Gehör zu verschaffen, wenn er eine Frage hat. Ich stelle kurz die anwesenden Filmschaffenden vor. Das ist Arash und Aman Tirahi. Arash ist durch mehrere Filme, Dokumentarfilme wie sein Spielfilm Ein Augenblick Freiheit, denke ich, den meisten hier bekannt. Aman Detto hat vor 2 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahren hier den Film Schwarzkopf gehabt. So. 2 Jahren. Und das ist ein gemeinsames Projekt der beiden Brüder.
Riahi Brothers.
The Riahi Brothers. Ja, los geht's.
Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Trotz vieler Kalaschnikows gestern.
kann man wohl sagen.
Ja, also unser Projekt Everyday Rebellion hat seinen Ursprung in unserer Kindheit gehabt. Wir, wie vielleicht einige wissen, kommen aus dem Iran und sind als Kinder mit unseren Eltern nach Österreich geflohen aus politischen Gründen. Und wir haben eben ein Problem mit Diktaturen und dachten uns, es wird Zeit, dass wir unsere filmische Arbeit noch ein bisschen expanden, wie man so schön sagt, und das Ganze irgendwie noch auf eine andere Ebene heben. Das ist das letzte Foto, das wir im Iran von den Riahi Brothers existiert. Am Ende dieser Präsentation wird der Arm an mich vielleicht hochheben.
Ganz kurz noch zum Entstehen, weil du gesagt hast, wir wollten das auf eine andere Ebene heben, aber Ziel dieses Gesprächs ist auch, dass wir eben zeigen, wie das ganze Ding, wie das ganze Projekt sich entwickelt hat und wie wir begonnen haben, nämlich 2009, wie die Präsidentschaftswahlen im Iran waren, die ja angeblich auch ein bisschen manipuliert wurden. Und wir gesehen haben, dass, weiß nicht, 15- bis 25-Jährige auf die Straße gehen und Menschen aus allen möglichen Schichten im Iran und quasi demonstrieren und brutal niedergeschlagen werden. Da ist eigentlich die Idee entstanden. Und die Entwicklung dieses Projektes ist wirklich eine sehr interessante und hat sich sehr viel getan. Und darüber wollen wir auf jeden Fall später noch
reden. Ja, also wie eben durch diese grüne Revolte Twitter zum Beispiel sehr groß geworden ist und die Benutzung von Handys als Elemente der Wahrheitsfindung oder als authentisches Material, dem man mehr trauen kann als normales Newsmaterial. Da haben wir uns dann gedacht, okay, da müssen wir was machen. Das Projekt hat zuerst sich eigentlich nur mit dem Iran und mit diesen Sachen beschäftigt, hat auch anders geheißen. Das hat geheißen Iran Evolution. Und wir haben da eine Projektentwicklung bekommen und begonnen daran zu arbeiten. Aber irgendwie 6 Monate später ist plötzlich der arabische Frühling gekommen, die iranische Bewegung ist eher unterdrückt worden und das Ganze ist immer größer geworden. Und so ist auch unser Projekt irgendwie gewachsen und es ist immer mehr bei uns auch das Bedürfnis entstanden, ein Projekt zu machen, das die Ästhetik und die Dramaturgie dieser Bewegung, die immer größer geworden ist, die spanische 15M-Bewegung ist dazugekommen, Occupy Wall Street ist dazugekommen und so weiter, dass wir da eine Huldigung an diese Bewegungen machen mit dem Projekt.
Das ganze Projekt ist durchaus sehr bewusst als aktivistisches Projekt geplant gewesen und auch zu dem geworden. Also da kann man ruhig eben auch sich sicher sein, dass das ein Statement ist und nicht einfach nur eine nüchterne Betrachtung.
Ich kann mal kurz reinhaken, weil wir darüber schon geredet haben. Durchaus sozusagen Aktivistinnengruppen, die sich sozusagen selbst thematisieren und das als Teil ihres Programms machen, um sich auch sozusagen zu propagieren. Wo seht ihr da nochmal den Unterschied jetzt als Filmschaffende, sich diesen diversen Fraktionen zu widmen? Also wo ist sozusagen die Perspektivverschiebung? Kann man das so allgemein sagen?
Ja, was uns wichtig war und ist natürlich unsere absolute Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit haben wir eher, wenn wir als 2 iranische Flüchtlinge dieses Projekt machen, als wenn wir jetzt Teil von irgendeiner NGO wären, die dieses Projekt macht oder von irgendeiner Partei finanziert worden wären und so weiter und so fort. Und das wollten wir uns eigentlich auch behalten. Wir mussten da halt auch Wege gehen, um diese Unabhängigkeit auch auf der Plattform zum Beispiel zu behalten. Das heißt, wir haben einen Film eingereicht. Die meisten Fernsehstationen sind noch nicht interessiert an crossmedialen Dingen, weil es einfach noch zu neu ist oder zu fremd ist und so. Das heißt, wir haben einen Film eingereicht, klassisch, auch wenn wir den Film nicht klassisch machen wollen, klassische Förderung. Danach haben wir versucht, Finanzierung aufzustellen für diese Plattform. Und diese Finanzierung sollte möglichst unabhängig sein, weil öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten und so weiter, wenn die beteiligt sind, müssten wir uns selbst zensurieren. Unsere Plattform ist eine Anleitung zum zivilen Ungehorsam, zu gewaltlosen Methoden, zur Kreativität darin. Und das wird schon da und dort an der Grenze des Erlaubten sein, je nachdem, in welchem Land man ist.
Je nachdem, wie man definiert, was erlaubt ist oder was erlaubt sein sollte. Es gibt bestimmte Dinge, die vielleicht in bestimmten Staaten und für bestimmte Regierungen nicht erlaubt sind, aber in unserer Weltanschauung schon sein sollten.
Ja, und der Unterschied ist eben, dass wir vom Kino kommen und dadurch dieser aktivistische Film oder dieses aktivistische Projekt auch etwas anders aussieht als ein aktivistischer Film, den Aktivisten machen mit ihrer Handykamera oder mit ihrer kleinen Kamera.
Darauf werden wir dann hier noch näher eingehen, ja.
Unser Motto zeigt auch vielleicht gleich, worum es ein bisschen auch in dem Projekt geht. Es geht darum, eigentlich eine gewisse Sinnlichkeit dem täglichen Kampf auch zurückzugeben. Weil Aktivisten sind oft, laufen Gefahr, dass sie sich überarbeiten, dass sie Burnout kriegen, weil sie für die Sache kämpfen, weil sie jahrelang sich um etwas bemühen. Und Lösungen sind leider nicht so schnell zu erreichen. Und wir wollen eben diesen Kampf auch ein bisschen seine Sinnlichkeit und seine Lebendigkeit und diesen positiven Geist auch, den man spürt, wenn man auf der Straßen von Spanien oder New York und so weiter mitmarschiert, auch wiedergeben bzw. den Fokus darauf legen. Die Idee des Projekts ist eben, gewaltlose Methoden zu sammeln, Methoden des zivilen Ungehorsams zu sammeln. Zum Teil sind das Dinge, die wir selbst gedreht haben oder drehen werden. Zum Teil sind das Videos und Anleitungen, die wir von Aktivisten und Aktivistinnen bekommen. Und das Ganze soll eine Plattform werden, und auf der man inspiriert wird, auf der man auch aktiv dabei sein kann und seine Ideen einreichen kann. Also nicht einreichen, sondern einfach uploaden kann.
Teilen
kann. Und wir haben arabische Bewegung, iranische Bewegung drinnen, aber auch eben Occupy Wall Street, die 15M-Bewegung, Jordanien, Syrien, Venezuela vielleicht.
Das Projekt ist dreigeteilt. Im Endeffekt, das Cross-Media-Projekt hat sehr viele kleine Arme und sehr viele kleine Stränge in Medien, von denen wir euch alle dann erzählen werden. Aber grundsätzlich gibt es eine Online-Plattform, die im Endeffekt eine Content-Plattform mit Schwerpunkt auf Video ist, weil wir Filmemacher sind und weil wir uns denken, das kommt bei den Leuten, funktioniert am direktesten, und du verstehst einfach, wenn du siehst, wenn Aktivisten oder Menschen bestimmte Protestmethoden anwenden und du sie dieses sehen kannst oder sie dir davon erzählen, hast du einfach den direktesten, schnellsten Weg. Auf dieser Online-Plattform sammeln wir eben, wie der Arschritt gesagt hat, die Methoden, die wir finden, Methoden, die man uns zuschickt, und sammeln das und stellen das dort dem Publikum zur Verfügung, ja, und den Aktivisten, damit sie lernen können von den Methoden anderer Leute. Das zweite ist eine Kinodoku und eine Fernsehversion, um sich auf bestimmte Aktivisten konzentrieren zu können und deren Geschichte exemplarisch in einem essayistischen Kinodokumentarfilm zu erzählen. Und das dritte, das jetzt im Entstehen ist, der dritte Teil, sind die interaktiven Werkzeuge, wie zum Beispiel eine mobile App, die gerade im Entstehen ist für Android und iOS, die im Endeffekt so eine Art Schweizer Messer mit Methoden ist, ein digitales Schweizer Messer, mit dem die Leute sowohl praktisch auf der Straße als auch theoretischen Background sich aneignen können.
Und auch alltägliche Tipps, eben was mache ich zum Beispiel, wenn ich Tränengas in die Augen bekomme, wie kann ich das auswaschen, wie kann ich ein internes Netzwerk aufbauen, wenn ich kein Internet habe und so weiter und so fort.
Okay, dann zeigen wir mal den Teaser.
Schauen wir mal den Teaser an. Das ist der erste Trailer, der seit zwei, drei Wochen online ist, der ein bisschen auch spüren lässt, wie der Film sein wird.
Vielleicht als Anschluss an den Trailer gleich die Frage nochmal, weil ihr jetzt auch vom Prozess sozusagen der Entstehung gesprochen habt und wie euch gewissermaßen die Geschichte so ein bisschen während der Recherche immer wieder eingeholt hat. Wie ist denn dann diese Selektion entstanden? Man sieht ja am Trailer, dass da doch sehr unterschiedliche Gruppen mit auch ganz unterschiedlichen Partikularinteressen zusammenfinden werden im Film. Wie viel mehr habt ihr recherchiert? Wie Wie viel habt ihr fallen lassen? Wo steckt das Grundpattern, das gemeinsam ist?
Das Grundpattern ist die Methoden des gewaltlosen Widerstands, wo auch immer sie stattfinden, und die Gemeinsamkeiten zu finden und auch die Verbindungen dieser Bewegungen zu zeigen. Also zuerst haben wir uns gedacht, wir glauben, dass es diese Verbindungen gibt und wir hoffen, dass es diese Verbindungen gibt. Und eigentlich gleich beim ersten richtigen Dreh, November 2011, zwei Monate nach Beginn von Occupy, waren wir in New York. Und eines der ersten Dinge, die dort passiert sind, war in diesem Zuccotti Park, wo die Leute sich getroffen haben, gibt es so General Assemblies, also Meetings, wo man bespricht, wie man weitermacht. Und da war eine ägyptische Aktivistin, die sie hergeschickt haben, und die haben dann öffentlich mit dem Publikum diskutiert, ob Occupy Wahlbeobachter zur ersten Wahl nach Ägypten schicken soll. Und gemeinsam haben sie dann entschieden, sie sollen es nicht machen, weil Occupy selbst erst zwei Monate alt ist und selber aufbauen muss, und diese 40.000, 50.000 Dollar, die sie dafür ausgeben müssten, sollen sie lieber selbst verwenden, und die Ägypter finden schon einen Weg oder andere Leute. Dann gibt es zum Beispiel in dem Manifest, in diesem Dokument von Occupy Wall Street, gibt es einen Brief aus dem Tahrir Square, den ägyptische Aktivisten den Occupy-Leuten geschickt haben. Dann gibt es Leute, die bei Occupy sind, die oder Leute aus Venezuela, die dort waren, um sich Methoden abzuschauen und so weiter. Es gibt echt ziemlich viele Verbindungen, wie wir dann auch in Spanien waren. Es ist wirklich so eine Generationensache auch.
Es gibt auch natürlich theoretische Grundlagen, auf denen sich die Leute manchmal stützen, wenn sie tiefer in das Thema Gewaltlosigkeit eindringen, und bestimmte theoretische Vordenker wie Gene Sharp und Veteranen wie zum Beispiel Sergej Popovic, der gemeinsam mit Otpor Ende der 90er Milosevic gestürzt hat. Es gibt aber auch sehr subtile ästhetische Verbindungen. Es gibt die Einnahme von Plätzen. Also es gibt einfach eine riesige Palette. Wir haben keine Verbindungen herstellen müssen. Ja, also es war alles da. Es war alles da, und es war alles eigentlich ein Puzzle, das wir Stück für Stück zusammenbauen haben müssen, und das man auch auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammenbauen kann. Das ist das Schwierige bei dem Projekt und bei der Menge an Figuren und Orten und Bewegungen und Methoden.
Also was nicht unser Anspruch war, dass wir in einem Film, der ursprünglich zwei Stunden für 90 Minuten gedacht war, jetzt wird er immer länger, dass wir in so einem Film können wir nicht jetzt ganz tief auf die Beweggründe von Occupy oder 15M und so weiter eingehen. Das, oder die ganze Detail, im Detail das Ganze untersuchen, darum geht es uns jetzt nicht. Es gibt einfach schon einige Filme, die sich zwei Stunden lang nur mit Occupy und der Geschichte von Occupy und so weiter beschäftigen. Das wollten wir eigentlich gar nicht machen.
Ja, da ist eine Frage.
Ja, hallo. Ich wollte fragen, wenn man jetzt so einen doch recht ausdrucksstarken Film macht, der irgendwie Werbung macht für den gewaltfreien Protest, gibt es ja, denke ich mir, vielleicht doch große Konzerne, große Tiere, die genau das nicht haben wollen oder nicht erlauben wollen. Hat man dann nicht, also was ich mich einfach frage ist, hat man dann nicht als Filmemacher oder eben als Filmproduktionsfirma nicht auch ein bisschen so dieses Ängstliche, dass man jetzt angesprochen wird von jemandem oder eben womöglich sogar, also ich weiß es nicht, also irgendwie von solchen Leuten dann aufgespürt wird womöglich, oder das, also ich meine, ich möchte jetzt keine Angst machen, aber halt einfach so dieses Nein, aber ich würde mich halt fragen, ob das überhaupt nicht...
Scheiße, gehen wir. Nein, warum haben wir uns das nicht vorher überlegt?
Oder würdet ihr sagen, ist einfach, oder Sie sagen, ist diese Revolutionsbewegung schon so weit fortgeschritten, dass man selbst einem nicht passieren kann, weil eben alles so stark schon zusammenhalten?
Das ist eine Frage des, finde ich, des moralischen Gewissens, wenn man die Möglichkeiten hat, sowas zu machen, und wir sind, so wie es der Ahmad in unserem Trailer sagt, ist der mit den Ping-Pong-Bällen, genau, wir glauben, dass zivile Bewegungen und Civil Resistance, Bürgerrechtsbewegungen in Staaten essentiell sind, damit auch das ganze System funktioniert, damit die Menschen, also damit die Demokratie funktioniert. Und wenn du die Möglichkeit hast, so einen Film zu machen, und ja, natürlich überlegst du dir, ist es gescheit oder ist es nicht gescheit, aber im Endeffekt musst du dir, also ich lebe lieber jetzt mit ein bisschen manchmal leichten Kopfschmerzen, als dann in 40 Jahren mir zu denken, okay, wieso hast du nichts gemacht, ja, wieso hast du die Pappen gehalten?
Außerdem ist es so, wer soll es machen, wenn es nicht wir machen, die in einer Demokratie leben und so weiter. Wir erwarten uns von den Leuten in diesen Ländern, dass sie auf die Straße gehen, ihr Leben opfern und dann sollen wir nicht so etwas machen. Was, wenn nicht, also mit einer gewaltlosen Kampagne oder mit einem gewaltlosen Projekt, das ist das, was am wenigsten angreifbar ist. Ja. Und wer uns angreift, macht sich selbst lächerlich und verliert sein Gesicht. Und insofern, wir wollen gern lachen und wenn wir lachen, haben wir auch keine Angst. Und das wollen wir vermitteln eigentlich mit dem ganzen Projekt, dass Menschen, die lachen, Menschen, die ihre Unterdrücker auslachen und verarschen, berauben, die auch ihrer Autorität. Und das ist einer der Basiselemente, Humor ist einer der Basiselemente des gewaltlosen Kampfs.
Genau, es geht ja auch darum, wenn man sich eben mit Gewaltlosigkeit auseinandersetzt, dann sieht man ja, dass das ja da wird ja nicht zu Gewalt, zu Brutalität, zu Aggression in dem Sinn aufgerufen, sondern es sind alles Methoden und eigentlich Dinge, die natürlich sein sollten. Ja. Man sollte auch nicht so Angst davor haben, dass man festgenommen wird, weil wenn man auf der Straße demonstriert und man ist zur falschen Zeit am falschen Ort, man wird von der Polizei mitgenommen, was kann passieren? Also es geht schon um auch die Grenzen auszuloten. Wie kannst du über deine Ohnmächtigkeit, die du irgendwie hast oder die du empfindest, dass du nichts ändern kannst, wie kannst du über das hinauskommen? Wo ist die Schwelle dann, dass du vielleicht irgendwie weißt, okay, ich kann mit meinen kleinen Mitteln, egal wer ich bin, was ändern?
Wir geben eine Anleitung, wie man cool ins Gefängnis kommt.
Also man kann die Frage...
Wie man sich vorbereiten kann, wenn man drinnen ist, wenn man erwischt wird, welche Fragen... kommen werden, Good Cop, Bad Cop Rollen. Uns geht es darum, dass wir Anleitungen geben, wie man sich gut darauf vorbereiten kann, wie man keine Angst davor braucht. Man wird auch im Film sehen, was es für Methoden gibt, wie man Leute, die ins Gefängnis kommen, psychologisch dann auch unterstützen kann, wenn sie rauskommen und so weiter.
Man kann die Frage ja auch so beantworten und zugleich neu stellen, dass solche Widerstandsformen in Demokratien ja eine Selbstverständlichkeit sind, während sie in Ländern, die keine demokratischen Rechtsformen haben, eben nicht selbstverständlich sind und da erst sozusagen gefährlich werden. Wobei jetzt die Frage natürlich schon noch interessant ist, ihr sprecht immer von gewaltfreien Widerstand. In den 70er Jahren hat man ja irgendwie unter terroristischen Bewegungen sehr lange diskutiert, wie viel Gewalt ist sozusagen legitim gegen den Staat? Ja? Ist Gewalt überhaupt legitim? Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich schon auch, ab welchem Moment wird gewaltfreier Widerstand in einen gewaltvollen Widerstand oder provoziert in der Konfrontation wiederum Gewalt? Sind das Fragen, die sich in der Diskussion mit den einzelnen Gruppierungen nicht auch gestellt haben?
Ja, klar. Ja. Also speziell zum Beispiel bei Femen, die ja aggressive Aktionen machen, ist dann die Frage zum Beispiel, wenn man jetzt mit einer Kettensäge ein Kreuz abschneidet, ist das was Gewalttätiges oder nicht?
Also das ist schon die Definition von Gewalt, Gewalt gegen Dinge,
gegen Dinge oder gegen Personen.
Gegenstände oder gegen Personen. Ja. Also das ist eine Auslegungssache. Ja.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall, an diese Grenzen kommen die Leute immer wieder.
Aber das Argument zum Beispiel von Femen ist, dieses Kreuz, das ich jeden Tag sehe und an dem ich jeden Tag mit meinem Kind vorbeigehe, das ist für mich Gewalt. Das ist eine gewalttätige Sache, weil das ist das Zeichen von Unterdrückung, von Ausbeutung, von Patriarchat und so weiter und so fort. Und warum muss mein Kind das jeden Tag sehen? Ich will es nicht da haben, weil für mich ist das eine gewalttätige Angelegenheit. Das ist auch eine Position. Okay, wir machen mal weiter, aber wir haben genug Zeit und können noch weitere gewalttätige Fragen beantworten.
Die Fragen sind nicht
gewalttätig. Jetzt gerade, warte mal.
Das ist unsere Plattform, die seit 3 Tagen online ist.
Die Beta-Version, genau, das ist ganz frisch gerade.
Wir reichen jetzt hier gerade Newsletter-Formulare durch. Wenn Sie signen und uns Feedback geben, freuen wir uns. Wir haben das Ganze noch nicht sehr publik gemacht, also die Plattform. Wir sind jetzt gerade noch am Austesten und so in einer Woche werden wir dann das größer präsentieren. Die Grundidee war, wie machen wir es ist keine Webseite, sondern es ist eigentlich eine Plattform, die ist jetzt noch nicht komplett, alle Funktionen sind noch nicht funktionstüchtig. Es geht auch um Finanzierung, wie schaffen wir das Ganze zu finanzieren und durchzuziehen, nachdem es ja auch kein kommerzielles Projekt ist, weil bei den meisten Einreichungen für digitale Plattformen und so weiter muss man ein Businessmodell vorlegen. Das ist hier schwierig. Wenn man eine App machen will, zum Beispiel, kann man nicht die App einfach gratis hergeben, wie ich gedacht habe, sondern Apple verlangt, dass das Ding einfach was kostet. Du kannst zwar eine Anzahl von Gratis-Sachen hergeben, aber irgendwann musst du was verlangen dafür. Und da muss man sich dann überlegen, wie man es macht. Da haben wir halt uns ein paar Sachen überlegt, dass man zum Beispiel, wenn jemand eine App kauft, finanziert er damit eine Gratis-App für jemanden, der es sich nicht leisten kann. Solche Modelle. Wie auch immer, die Plattform. Grundidee war, prinzipiell ist es so, dass leider die Menschen ziemlich faul sind. Sie dazu zu bringen, zu partizipieren, ist schwierig. Daher haben wir uns überlegt, wie können wir das machen, dass die Leute, wenn sie nur auf die Webseite gehen, ohne dass sie irgendwas machen müssen, einfach einen Einblick bekommen, in was für Inhalte da sind. Also, wenn sie auf die Webseite gehen, lehnen sie sich zurück, denken sich, das ist ein Fernsehschirm, und dann kommen verschiedene Überschriften, Videos, Elemente, und irgendwann kann es sein, dass wir sie dazu bringen können, dass sie doch irgendwas anklicken und in diese Welt eintauchen und auch Lust bekommen, mehrere unterschiedliche Dinge da zu sehen.
Die Website sieht man auch, wenn man sich jetzt ansieht, es ist nicht einfach die Begleitwebsite zu einem Film, sondern es ist eine eigenständige Plattform, ein eigenständiger Teil dieses Projektes, und dementsprechend ist dem genauso viel Bedeutung bemessen wie dem Film, also wie der Kinodoku zum Beispiel. Dieses Ding, diese Website soll funktionieren als Ressource, als inspirierende Plattform, aber auch als Anleitung. Also man kann jederzeit dorthin kommen, es wird erweitert, hinter dieser Oberfläche, hinter dieser Wall, die wir bewusst so gestaltet haben, dass sie eben anders aussieht, ja, als klassische, sag ich mal, Startseiten, dass sich was tut, dass sich was bewegt.
Filmisch ist.
Genau, dass es auch filmisch ist und gleich zeigt, was der Schwerpunkt bei dieser Sache ist, nämlich Videos. Ja. Videos über gewaltlosen Widerstand. Hinter dieser ersten Seite, also hinter dieser Wall, wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Video klickt, sieht man eigentlich ein cross-getaggte, also indizierte Videos, die alle miteinander durch Keywords verbunden sind. Genau, hier oben sind die Keywords, die Tags, und man kann im Endeffekt, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viel von unseren Dingen, die wir da jetzt eingestellt haben, aber die Plattform wird ausgebaut und im Hintergrund kommen immer mehr Videos dazu, immer mehr Content. Das war eben das Ziel der Seite, ein eigenständiges Produkt zu machen, eine eigenständige Plattform, die vom Film auch unabhängig ist. Es kommen Teile vom Film auch in der Plattform vor, und bestimmte Videos, die auf der Plattform vorkommen, kommen im Film gar nicht vor. Also das ist alles so ein bisschen miteinander verbunden, aber eigenständig genug, um quasi als eigenes,
sag du was. Eigenes Medium zu funktionieren. Unser Traum ist und war, dass diese Seite einfach nicht irgendeine schöne Seite ist, die man sich anschaut zu irgendeinem Film, sondern der Film ist einfach ein kleines Element hier. Und es geht eigentlich darum, den Aktivisten und Aktivistinnen Tools zu geben, die ihnen helfen, weiterzukommen. Und es hat uns halt sehr gefreut. Wir haben im Dezember 2011 das Ganze gestartet mit einer Reihe 24 Videos. Wir haben das Adventkalender des gewaltlosen Widerstands genannt mit Sergej Popovic, der mit der Gruppe Otpor Milosevic gestürzt hat. Und er hat 24 Tipps gegeben. Sie haben auch ein ganz bekanntes Buch, das heißt irgendwie 50 Ways of Nonviolent Struggle. Das ist schon in sehr vielen Sprachen übersetzt worden. Es ist auch vor 2 Jahren auf Persisch rausgekommen. Das PDF ist inzwischen 70.000 Mal downgeloadet worden. Mit ihm haben wir diese Videos aufgenommen, die wir jeden Tag präsentiert haben. Und dann hat er das arabischen Aktivistinnen gezeigt, denen das gut gefallen hat. Und die haben uns angeboten, dass sie alle Tipps gerne auf Arabisch untertiteln werden. Wir haben ihnen die Videos geschickt, sie haben alles untertitelt, und der Deal war, sie können natürlich alles haben und wir hätten gern die arabisch untertitelten Versionen, die sie uns dann eben gegeben haben, und jetzt haben wir die noch einmal gepostet, und die Videos werden jetzt auch im syrischen Untergrund verwendet zur Fortbildung und so weiter.
Das war unser Traum, dass eben wir mit unserer Arbeit den Leuten helfen können, ja, ganz schlicht und ergreifend, dass das, was wir hier machen, ihnen was bringt. Nicht, dass man Dinge, die man eh schon weiß, hier sich anschauen kann und dass es hier bei uns, keine Ahnung, in Zentraleuropa bleibt, sondern dass das wirklich sich verbreitet in den Bewegungen.
Schauen wir uns gleich einen dieser Tipps an.
Eine Art genereller gemeinsamer Nenner, Humor, der sich durch alle diese Bewegungen zieht und ganz wichtig ist für jeglichen gewaltlosen Widerstand. Wir haben zwei Haupt Webserien und Geschichten eigentlich in dieser ersten Phase von Everyday Rebellion, noch bevor diese Plattform fertig war, gehabt. Und zwar waren das zwei einzelne Serien, die wir gemeinsam mit Arte Creative und mit generell mit Arte Online entwickelt haben.
mit Ihnen, in Kooperation mit Ihnen gemacht haben. Das, dazu gehört zum Beispiel dieser Tipp von Sergej Popovic. Das ist Einblick in den kreativen Widerstand. Davon gibt es, glaube ich, jetzt, abgesehen von seinen
insgesamt 20, 40
bis ja. jetzt. Und die zweite Reihe heißt Generation Revolution. Arte hat eine Plattform, die heißt Le Monde Arabe online, wo es eigentlich nur um die arabische Welt geht. Bewegungen und Einzelfiguren, die herauszuheben sind. Und für die haben wir die Serie Generation Revolution entwickelt.
Das sind einfach Porträts von Aktivisten und Aktivistinnen. Es ist ja oft so, dass bei den Dreharbeiten von Filmen, man speziell bei so Kinodokumentarfilmen, wo man ja oft versucht, Menschen zu verfolgen über einen längeren Zeitraum, damit man Prozesse und Geschichten zeigt und nicht nur jetzt einzelne Sätze drinnen hat, gute Saga, ist oft so, dass man halt Personen trifft, die eigentlich an sich sehr interessant sind, aber die in dem Kinofilm keinen Platz finden. Und es ist für mich auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Art von Arbeit extrem befreiend ist als Filmemacher, weil ich weiß einfach, dieses Material verschwindet nicht irgendwo im Archiv. Unabhängig von 2, 3 irgendwie Zusatzszenen auf einer DVD haben wir einen immensen Pool an Material, was für bestimmte Leute interessant ist. Und das wollen wir auf der Plattform auch bereitstellen. Das heißt, das kann zum Beispiel etwas sein, wie wir waren in Kopenhagen 2 Tage lang bei Konferenzen, wo es Workshops gegeben hat von Leuten wie Popovic oder Leuten aus Ägypten, Afrika und so weiter, die kleine Workshops gegeben haben, in kleineren Gruppen. Man kann da normalerweise nicht wirklich reinkommen, man muss sich anmelden und so weiter und so fort. Es gab auch Vorträge von Leuten, die interessant sind, aber in einem Kinofilm kannst du nicht irgendwie dauernd irgendwelche Vorträge haben. Aber für die gewaltlosen Kämpfer und Kämpferinnen ist es wichtig. Und da können wir dann einfach eine Kurzversion von diesen Vorträgen Schritt für Schritt posten, und die sich wirklich in die Tiefe damit beschäftigen wollen, können das dann machen. Und die Jumana Mustafa, die wir jetzt sehen werden, ist eine jordanisch-palästinensische Dichterin, die wir in Amman getroffen haben. Wir wollten mit ihr in diesem Kino- oder Theaterraum drehen.
Das war ihr Lieblingstheater, das eine Nacht vor diesem Dreh abgebrannt ist.
Wir sind gekommen, wollten mit ihr drehen, und sie hat gesagt, ja, leider ist gestern das Theater abgebrannt, aber gehen wir mal hin und schauen. Diese Reihe werden wir jetzt auch mit nicht-arabischen Aktivistinnen und Aktivisten fortführen, so unterschiedliche Einblicke geben, wie verschiedenartig auch Formen eines Protestes sein können. Also, dass es eben auch nicht unbedingt immer darum geht, dass man auf der Straße etwas macht, sondern man kann eben auch Gedichte in einem verbrannten Theater vortragen und das als kleinen Weg eines poetischen Eingriffs in die Realität sehen.
Zeigen wir noch eine Geschichte her, und zwar die zweite Serie.
Was ein weiterer Vorteil ist, zum Beispiel, wenn wir solche Reihen, bei diesen Reihen ist das, wir haben zum Teil bekannte Aktivistinnen und Aktivisten und zum Teil halt Anonyms, was auch ganz wichtig ist. Also es geht nicht darum, immer nur irgendwelche Superstars zu haben, sondern einfach auch ganz normale Aktivistinnen. Und jetzt in so einem Fall mit jemandem wie dem Andy Bichelbaum von Yes Man, die haben einfach auch eine immense Fanbase, die durch das natürlich auch auf das Projekt aufmerksam gemacht werden kann. Und die haben jetzt letzte Woche uns zum Beispiel eine Mail geschickt, wie die Lage bei unserem Projekt ist und so weiter und so fort. Also es hilft uns und breitet das Ganze einfach auch in Kreise irgendwie aus, an die wir halt sonst überhaupt nicht da rankommen würden. Wir sehen jetzt einen Tipp von ihm.
Was bei ihm, finde ich, jetzt irgendwie nochmal ganz schön anschaulich wird, ist, er spricht von Eingriffen in westliche Gesellschaften, die unter anderen Bedingungen stattfinden, als wenn man jetzt quasi in einem Land lebt, wo der Fan sich sozusagen ganz konkret anhand eines Diktators oder eines Regimes manifestiert. Das sind sozusagen die Eingriffe, nämlich hier im Westen, ja nochmal komplizierter, ja, weil sozusagen auch der Gegner nicht so leicht auszumachen ist. Ja. Damit ist man ja sozusagen auch schnell bei dem Punkt, dass diese Gegenbewegungen unter dem Problem leiden, dass man vielleicht diese Motivation nicht so lange aufrechterhalten kann, wie man gerne würde. Also sieht man ja auch bei Occupy, wo es durchaus Kritik gibt, dass Occupy Wall Street eben daran gescheitert ist, die Wall Street zu occupyen. Hat sich dieses Gefälle nicht auch für euch auf die eine oder andere Weise gezeigt, zwischen sozusagen Ländern, in denen eben nochmal ganz andere Oppositionen wirksam sind als jetzt hier in westlichen Demokratien?
Ja, also, aber deswegen haben wir auch sowohl so etwas, was halt eigentlich eher Aktivisten und Aktivistinnen in unseren Gegenden hilft, die im, wo das Diktat des Kapitals und des Kapitalismus und der Konzerne etwas ist, wogegen man kämpft. Und dann gibt es eben Tipps, die halt auch relativ allgemein sind, wie zum Beispiel von einer Palästinenserin, die halt den Frauen, die misshandelt werden oder irgendwelche Gewalt unterdrückt werden, denen einfach sagt, dass sie sich dagegen wehren sollen, sie sollen nicht alles ertragen, es gibt Zentren, sie sollen dorthin gehen und so weiter und so fort. Also es gibt einfach unterschiedliche Zugänge und prinzipiell hoffen wir, dass die Diktaturen Schritt für Schritt verschwinden und man dann halt auch sich mehr dann um diese anderen Sachen kümmert.
Man darf nicht die unterschiedlichen Formen und die Kämpfe auch miteinander vermischen, nämlich was, wogegen Occupy kämpft, wogegen jetzt vielleicht in Syrien gekämpft wird. Ja. Occupy ist nicht, will ja nicht die amerikanische Regierung stürzen, sondern die wollen das System verändern und zwar im Herzen des Systems. Ja. Also mitten in New York, mitten in der Wall Street. Das heißt, das ist eine, für sie gelten andere, vielleicht nicht Regeln, aber andere Zugänge. Und das ist auch das, worum es bei der ganzen Geschichte geht, dass es sehr viele verschiedene Methoden gibt und so unterschiedlich die Bewegungen sind, auch so gibt es entsprechend unterschiedliche Methoden. Die sind schon alle miteinander verwandt irgendwie, das sieht man auch.
Man kann aber ihr habt diese Unterschiede sozusagen auch versucht herauszuarbeiten. Also wird man sozusagen diese Differenzen dann auch sehen im Film zum Beispiel?
Oder? Ja, man wird schon sehen. Fall, ja. Man wird schon sehen, zum Beispiel bei der Occupy-Episode sieht man eigentlich, wie genau diese Organisation funktioniert. Das Organisieren, das Einschulen der Menschen, wie sie sich verhalten sollen, was es für Codes gibt, was es für Regeln gibt, was für Geheimsprachen man entwickelt und so weiter, bis zum Jail-Support und so weiter und so fort. Und bei anderen Bewegungen, im Iran zum Beispiel, wir haben jetzt jemanden für uns geheim drehen lassen, wir werden sehen, was das Material ist, ist gerade gekommen, aber da geht es um kleine Feinheiten, subtile, wie man in der Gesellschaft halt was machen kann. Und man kann natürlich leicht sagen, Occupy ist gescheitert, aber man muss sich auch das Ziel von Occupy überlegen. Das Ziel ist nicht innerhalb von einem Jahr zu erreichen. Man kann nicht eine kapitalistische Gesellschaft innerhalb von einem Jahr erreichen. Das Ziel, einen Diktator zu stürzen innerhalb von einem Jahr, ist dabei viel machbarer. Ja? Was danach kommt, ist eine andere Frage.
Die Frage stellt sich ja sozusagen auf allen Gebieten. Ne? Also die stellt sich ja sozusagen im arabischen Frühling, wie man sieht, ja auch. Ist ja immer so ein Prozess, ne? Der vielleicht stationär zu einem Ende kommt, wenn jetzt mal ein Diktator geht, aber dann ist ja sozusagen noch nicht die dann Demokratie los, da. Ja. Ne?
Klar, das dauert alles einfach lang und da muss man halt auch Geduld haben. Und
ja, man darf auch nicht vergessen, was für eine Rolle die Mainstream-Medien in dem Verbreiten von Erfolg oder Misserfolg oder Entwicklung bei bestimmten Bewegungen bedeuten. Also wie wir beim einjährigen Jubiläum im September in New York waren wieder und mit Occupy gedreht haben, haben wir eigentlich diesen Tag, diesen 17. September, Aktionstag, der ein wichtiger Teil auch von unserem Film ist, eigentlich als Erfolg empfunden für die Bewegung, weil Occupy von dem Großen, und das ist eines der klassischen Missverständnisse, dass man glaubt, okay, gewaltloser Widerstand bedeutet 1 Million Menschen auf der Straße. Ja, das ist natürlich wichtig, dass das irgendwann einmal passiert, aber bis dorthin ist es ein langer Weg, vor allem wenn du alle Menschen überzeugen musst. Ja? Und wenn du die Menschen dazu Stück für Stück auf deine Seite bringen willst und sie davon überzeugen willst, dass der gewaltlose Weg, der dein Weg ist. Ja? Und nach dem Jubiläum haben ja alle geschrieben, oder vorher schon, Occupy ist tot und hin und her. Aber es stimmt nicht, weil sie in kleinen Arbeitsgruppen Aktionen machen und für Aufmerksamkeit sorgen. Sie blockieren Highways, sie besetzen Banken. Ja? Und das sind Dinge, die eine Auswirkung haben. Darüber kann man berichten oder nicht.
Ja? Und es war zum Beispiel ganz bezeichnet, diese eine Situation, die wir erlebt haben, dass einer von unseren Kameramännern hat beobachtet, wie ein Mainstream-Medium, ich weiß jetzt nicht genau welches es war, eine Reporterin in den Sukkoti-Park schickt, irgendwann am Nachmittag. Der Sukkoti-Park war der Park, in dem sie in den ersten 2 Monaten Zelte aufgestellt hatten. Dann ist das aufgelöst worden und jetzt gibt es dort natürlich keine Zelte und gar nichts, sondern man macht ab und zu dort Treffpunkte aus und trifft sich. Und diese Reporterin ist dort herumgegangen, es war gerade nichts los, es war niemand da, es war kein Treffen und hat dann gemeint in die Kamera, ja, man sieht, Occupy Wall Street ist tot, hier ist niemand mehr. Wahrscheinlich Fox News. Und an dem Tag, wo die ganzen Actions passieren, überall in verschiedenen Plätzen, gibt es für diese ganzen klassischen News-Sender einen abgeschirmten Platz, der halt so groß ist. Ja. Da drinnen sind die, rundherum sind Barrikaden und von dort aus filmen sie, was halt an ihnen vorbeigeht. Und wir haben uns halt auf, mit zwei, drei Kameras mit ihnen bewegt und haben diese verschiedenen parallel laufenden Sabotageaktionen und so weiter halt begleitet. Und dadurch, da spürst du einfach schon einen anderen Geist. Und sie haben einfach ihre Taktik geändert. Wie wir nach 2 Monaten Occupy-Beginn dort waren, an dem Tag waren 20.000, 30.000 Menschen auf der Straße. Das Problem ist, wenn so viele Menschen einfach auf der Straße gehen, ist es für die Polizei ganz leicht, sie zu blockieren und sie daran zu hindern, irgendwas zu machen. Wenn aber 2.000 oder 4.000 Leute in 50 kleinen Gruppen aufgeteilt sind, dann ist es viel schwieriger für die Polizei, da irgendwas zu machen. Und dann klappt es halt auch. Und das hatten wir auch. Also wir haben am 17. die allererste Aktion, die sie gemacht haben, war, sie haben die JP Morgan Bank besetzt und sind sofort verhaftet worden. 2 von unseren Aktivistinnen sind auch verhaftet worden. Die waren verfunkt. Wir haben dann noch den Ton von einer Verhaftung weiter aufgenommen draußen. Das war später sehr nützlich, weil wir ihnen dann diese Tonaufnahmen gegeben haben. Damit konnten sie beweisen, dass sie der Polizei erstens einmal...
Sie haben aufmerksam gemacht haben, dass sie fest mit Kabelbinder die Hände aneinander gebunden haben.
Genau.
Die Polizei hat gesagt, das habt ihr uns nicht gesagt, aber wir haben es auf Band, dass sie das mehrmals gesagt haben, bitte machen Sie es ein bisschen lockerer. Und das konnten sie vor Gericht für sich verwenden.
Und die Polizei hat auch behauptet, oder die Bank, dass sie, wenn sie reingehen in die Bank, müssen sie ihr Ausweis herzeigen. Und sie haben das nicht gemacht. Und durch das Video konnte man sehen, dass niemand einen Ausweis verlangt hat. Das ist auch ein gutes Beispiel gewesen, wie wir wären selbst eben verhaftet worden, wenn wir nicht sofort rausgegangen wären. So sieht man halt natürlich, dass sich dann die Grenzen verwischen von unserer filmischen Arbeit und dem aktivistischen und so weiter und so fort.
Und das zeigt, wie wichtig ist, dass jemand dort ist, der nicht zu den Mainstream-Medien gehört und dreht. Und ich meine, wir waren natürlich nicht die Einzigen. Die Kamera ist immer da. Irgendjemand hat immer sein Telefon an und dreht.
Ja, also eine Frage. Einfach die Mainstream-Medien, wo ich ja immer so ein bisschen ein Problem damit habe, mit dem Begriff, also wo fängt sozusagen der Mainstream an und wo hört er auf. Aber die Frage ist ja sozusagen im Westen dann doch nochmal die, wie man Permanenz gewährleistet. Und das ist ja sozusagen etwas, was innerhalb auch der linken Szene durchaus kritisch beurteilt wird. Also jemand wie Slavoj Žižek hat der Occupy in gewisser Weise ja nahe steht, der hat aber auch selbst gesagt, quasi Occupy ist ein erster Schritt, quasi den Tisch von bestimmten lästigen Dingen zu reinigen und dann beginnt erst das Denken.
Ja.
Und da beginnt erst das Problem, weil es ja auch bedeutet, Leute auf Dauer an der Sache teilhaben zu lassen. Und wir alle sind ja Teil dieser Gesellschaft und sind sozusagen auch Teil dieses Systems und deswegen sind die Leute weniger leicht auf Dauer dazu zu bringen, dem anders gegenüberzustehen. Deswegen frage ich, ohne jetzt irgendwie diese Sache zu weit auszuwählen, es wird jetzt, glaube ich, zu weit wegführen vom Film und so, dass es sozusagen nochmal um unterschiedliche Sphären geht, ne, denke ich, als
ja, aber zum
als
Beispiel, diese Leute. Wie wir dort waren, war gleichzeitig auch, waren diese Lehrerstreiks in Chicago, die ja auch mit Occupy in Verbindung stehen und dort ist es gelungen, innerhalb von, weiß nicht, einer Woche waren 20.000 Lehrer auf der Straße und die Gewerkschaften haben da ihre Macht begonnen, wieder ausspielen zu können und die Lehrer haben bewirkt, dass ihre Forderungen anerkannt worden sind.
Was Occupy, also auf partikularer Ebene sicher. Ja.
Was Occupy noch nicht geschafft hat, ist, dass sie von einer Mittelklassbewegung in die unteren Schichten kommen. Mhm. Aber das haben sie anscheinend, nachdem wir weg waren, wie Sandy gekommen Sandy ist, haben sie anscheinend da sehr viel Boden gemacht. Auch. Mhm. Da war eine Frage.
Ich hätte eine Frage zum Faktor Zeit, der jetzt ziemlich oft herausgekommen ist und auch in Namen drin steckt, Everyday. Wie seht ihr das, dass man das Everyday wirklich zelebrieren kann, ohne jetzt, ich sage mal, fokussiert pro Tag protestieren zu gehen oder eine Woche dafür zu verwenden? Da geht es mir eher um die westliche Welt. Was kann ich zum Beispiel jetzt mit einer Viertelstunde am Tag bewirken? Wie kann ich eure Seite dazu benutzen, um mir jetzt ein bisschen einen Leitfaden zu geben? Ich komme aus der westlichen Welt, will mich natürlich einsetzen, habe aber jetzt nicht die Zeit, sagen wir es immer so, dass ich mich jeden Tag jetzt irgendwo hinstelle und protestiere oder das Parlament in Wien besetze. Wie kann ich mich als bei eurer Seite zurechtfinden und sagen, ich würde gern, kann mich aber jetzt nicht jeden Tag dafür einsetzen und würde es eher im kleinen Rahmen dafür immer den Wassertropfen halt jeden Tag auf die Stirn tropfen lassen, bis das halt dann reicht.
Na, es kommt darauf an, wogegen möchtest du handeln?
Was ist das, was du tun willst? Weil die Methoden sind ja unendlich. Die Leute gehen ja von konkreten, alltäglichen Problemen aus und Dingen, die nicht funktionieren. Mein größter Wunsch wäre eigentlich, dass die Leute nicht Aktionen nachmachen, ja, oder quasi eine Aktion sehen und sich denken, ah, das ist cool, ich mache jetzt genau das Gleiche, weil ich glaube, es wäre noch schöner, wenn man inspiriert wird, etwas noch Besseres oder vielleicht Passenderes für den Kampf, den du hast, zu finden. Ja.
Was ganz wichtig ist, dass diese Revolten, diese ganzen Sachen können nicht exportiert werden in ein anderes Land. Darum geht es nicht. Es geht nicht um irgendeine Art von kolonialistischem Denken in diesem Sinne. Und konkret noch, was du machen kannst, auf der Seite haben wir so eine Sache, die heißt Current Campaigns. Und da werden wir Punkte haben, wo jeder dann mitmachen kann und so weiter. Du kannst zum Beispiel sagen, okay Leute, ich helfe euch einmal in der Woche in eine Stunde lang und ich übersetze, ich mache euch die Übersetzung von 2, 3 englischen Tipps auf Deutsch. Oder dann Donate-Button, da kann man auch spenden, wenn man will. Das Geld wird benutzt eben, um Übersetzungen zu machen, um neue Aktionen zu drehen, um die Plattform am Leben zu halten. Normale Merchandise-Sachen wird es auch geben, also keine Ahnung, man kann dann diese grafischen Elemente auf T-Shirts drucken. Wer kein Geld hat und trotzdem sowas haben will, der kann sich gratis die grafischen Elemente downloaden und sich selbst ein T-Shirt machen und so weiter. Also es wird alles immer so sein, dass man etwas bezahlen kann, um das Ding zu unterstützen, aber man kann auch dasselbe haben, wenn man kein Geld hat.
Ja, ich denke, es geht ja auch nicht darum, dass mit diesem Projekt sozusagen die Haltung vertreten wird, dass jeder Mensch, der sich das anschaut, sozusagen zu seiner täglichen revolutionären Aktion verpflichtet wird. Ja.
Sondern es geht, Michael Seber, übrigens Produzent von dem Projekt.
Ist einer der Produzenten, ja. Es geht einfach auch darum, sozusagen einfach eine Haltung einzuüben, ja, denke ich, ja, bei diesem Projekt. Ja, und zwar die Haltung des zivilen Ungehorsams. Ja. Und es muss nicht unbedingt, wenn du schon konkret fragst, man muss ja nicht täglich eine revolutionäre Handlung setzen, ja.
Vielleicht können wir jetzt kurz ein bisschen auch über diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Medien auch sprechen oder wie sich diese Dinge ergänzen und unterstützen. Jetzt das Kinoprojekt mit dem Webprojekt, mit den Webvideos. Es gibt diese befreiende Möglichkeit, dass man einfach viel offener arbeiten kann mit seinem Filmmaterial. Und wir haben zum Beispiel von This Human World, von diesem Menschenrechtsfestival, die Anfrage bekommen, ob wir nicht den Trailer von dem Festival vom letzten Jahr machen können. Und wie wir in Jordanien an der syrischen Grenze gedreht haben, haben wir die Idee für einen Kurzfilm gehabt, aus dem dann der Trailer entstanden ist.
Also ich habe noch angeregt, dass wir vielleicht noch so als einen letzten oder vielleicht vorletzten Blog auch auf diese Frage nochmal zurückkommen, die ich vielleicht am Anfang schon gestellt habe mit dem filmischen Blick auf das Material. Und das heißt dann konkret, wie diese zum Teil jetzt aktivistischen oder auch im Web inkorporierten Beiträge sich nochmal im Film verändern werden, was es da sozusagen für ästhetische Zugriffe darauf geben wird. Und da gibt es ein, finde ich, sehr schönes Beispiel.
Das ist jetzt ein Tipp, wie er auf der Online-Plattform ist, von der spanischen Bewegung. Also bei diesen Dreharbeiten von diesem Tipp ist uns aufgefallen, dass sie eine extrem bildhafte Art hat, wie sie mit ihren Händen das Ganze erklärt. Diese poetische Handsprache haben wir dann...
Die wir natürlich auch ein bisschen hineininterpretiert haben.
Also wenn man sich diese Hände anschaut, sieht man einfach, da passiert einfach ganz viel, da tut sich einfach ganz viel.
Sie erklärt im Endeffekt, wie sie, wenn sie eine große Cacerolada, wenn sie eine große Demonstration haben, wo sie mit den Töpfen rumlaufen und klopfen, wie sie sich wo treffen und warum sie sich am Puerto del Sol treffen, dieser Platz, wo eigentlich Kinsem, diese 15M-Bewegung in Madrid entstanden ist. Und sie kommen sternförmig aus den verschiedenen Bezirken und die führen alle, jede Straße, auf der sie dann eine Bewegung am Ende, kurz bevor sie zum Platz zutrifft, läuft sternförmig in diesen Platz hinein. Und so kann man viel Momentum mitnehmen und die Menschen quasi, man geht nicht einfach mit der U-Bahn zum Platz,
oder man geht sondern, nicht eine große Straße, genau, sondern ganz viele und viele schauen aus dem Fenster, genau, und kommen vielleicht und machen mit.
Und das hat sie uns nochmal erklärt, das hat sie uns gezeigt.
War auf jeden Fall ganz schön so, aber das Gefühl, dass da irgendwas noch nicht ganz zusammenpasst, also dass das Bild schon auf eine andere Ebene gehoben ist, aber die Tonebene noch zu normal ist, also zu sehr aus...
Zu nüchtern ist.
Zu nüchtern ist.
Dass das Bild, ja, das Bild so schön, also für mich war das immer, die Stimme hat das für mich so... Und vor allem diese normale, okay, ich rede jetzt, ich erkläre das jetzt, hat das für mich so auf den Boden runtergebracht. Und ich wollte nicht in dem Moment bei dem Bild am Boden sein, sondern ich wollte woanders sein. Deswegen haben wir verschiedene Varianten probiert.
Die erste Variante, die wir probiert haben, war, was passiert, wenn wir die Stimme komplett weglassen und nur die Hände lassen. Die Version ist natürlich sehr schön, aber... man muss sie in einen Kontext setzen, um sie zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Also man hätte zum Beispiel die Möglichkeit, Schnitte zu machen aus Demonstrationsmaterialien, um das zu visualisieren, aber dadurch würde halt eigentlich die Poesie dieser Einstellung, dieses One-Shots kaputt gehen auch. Die dritte, letzte Version.
Der Kompromiss.
So wahrscheinlich im Film so sein, dass wir einen Mix zwischen dieser anderen Version und dieser jetzigen machen werden, je nachdem.
Die Terrence Malick-Variante.
Das Coole an der Version ist dann natürlich dadurch, dass die Hände werden abstrakt, es gibt keine Person mehr dazu, aber die Stimme wird dann auch eben eine Stimme, die ein Flüstern von vielen sein kann. Und die Methodik wird auch auf eine andere Ebene gehoben. Also es hilft einfach, eine andere Erzählstruktur auch zu finden. Und zum Abschluss zeigen wir dann noch eine Szene, eine mögliche Szene aus dem Film, aus dem Femin-Block, wo wir auch versuchen, zuerst einmal eine beobachtende Realität zu haben und dann in diese Realität eingreifen, um die Narration zu stoppen und um den Zuschauern und Zuschauerinnen eine Zeit zu geben, Möglichkeiten zu geben, während des Films zu reflektieren über bestimmte Dinge, die man da sieht.
Ja, nur kurz zu dem, weil das ja ein Prozess war, der anscheinend, wo man ausprobiert hat, was am besten passt. Habt ihr da auch überlegt? Also, weil mich hat irgendwie die Schrift gestört, weil das halt ja leider immer beim Untertitel ein bisschen schwierig ist. Aber habt ihr auch überlegt, das auf Englisch flüstern zu lassen und quasi damit halt...
Das Problem ist, Untertitel, das ändert nichts an den Untertiteln. Also
weil
irgendwie,
die müssen
ja,
drin
sobald
sein.
Schrift im Bild ist, ist einfach...
Ja, eh, also ich habe da eh überlegt, Englisch und ohne ja. Untertitel.
Wenn der Film fertig ist, kann man natürlich verschiedene Versionen machen. Man kann auch eine Version haben, wo alle geflüsterten Stimmen dann in der deutschen Version auf Deutsch sind und so. Aber wir wollen nicht in diesem Originalmaterial, wir wollen nicht, dass alles auf Englisch ist, weil das einfach auch zu sehr irgendwie ein... Eingriff ist. Ja, es muss einfach schon echt sein und die Sprache der Leute muss man hören und wir werden versuchen, sie möglichst in vielen Sprachen zu untertiteln.
Ja, was sind jetzt die konkreten weiteren Schritte? Also was kann man jetzt erwarten? Ihr geht jetzt nächste Woche oder so breiter online mit der Plattform und wie wird es mit dem Film weitergehen? Also ich bin ja schon sehr gespannt, den ganzen Film einmal auf der Leinwand zu sehen. Voll Ungeduld, wie lange muss ich dann erwarten?
Naja, wir arbeiten emsig an dem Film. Wir haben ziemlich viel gutes Material, wobei wir immer überlegen sind, ob man nicht einen Zweiteiler daraus macht. Wir hoffen, dass wir in den nächsten 2-3 Monaten fertig sind mit dem Film. Ja, dann kommt der normale Festival-Durchlauf und vielleicht eben im Herbst dann ins Kino kommen. Unsere Co-Produzenten lachen hier, weil sie nicht glauben, dass wir in 2-3 Monaten fertig sind. Wir Perser haben einfach ein Problem mit Zeit, das gebe ich zu hier. Aber wir haben kein Problem mit der Hoffnung. Ja, und die Plattform wird in einer Woche mehr promotet werden, aber wir brauchen halt mehr Geld, um sie wirklich fertig zu machen und auch um diese App zu machen und so weiter. Wir hoffen, dass dadurch, dass wir jetzt Schritt für Schritt rausgehen, dass wir eine Community auch aufbauen können, die uns dann auch unterstützt und wo wir dann einfach auch zu einem späteren Zeitpunkt auch über Crowdfunding und so weiter Geld aufstellen können. Wir wollen möglichst unabhängig bleiben, also wir wollen nicht von irgendwelchen dubiosen Quellen Geld bekommen. Das ist ein Problem einfach auch bei diesen Bewegungen, dass dann irgendjemand glaubt,
sie zu instrumentalisieren.
Das ist ein Problem zum Beispiel von Otpor gewesen, dass man sagt, irgendwie CIA oder irgendjemand hat sie unterstützt. Man kann es nicht beweisen, wir kennen die Leute jetzt schon sehr gut. Wir glauben, dass irgendwann einmal wahrscheinlich, also es ist einfach logisch, wenn CIA oder irgendwelche fremden Mächte sehen, dass eine Bewegung in einem Land gut funktioniert, zufällig ist die Bewegung so, dass sie auch in ihrem Sinne ist, dann versuchen sie die natürlich zu pushen und zu unterstützen. Jetzt ist die Frage, ist die Bewegung daran schuld, dass sie jetzt diese Kohle kriegen, damit sie weitermachen können oder was ist da die Lösung? Das ist schwierig. Wir werden versuchen, möglichst unabhängig weiterzumachen. Bitte.
Wie wollt ihr sich mit den Rechten halten bei diesem, also so Videoaktivismus oder Videodrehs, die nah am Aktivistischen sind? Ist es ja oft so, dass dann mit Creative Commons gearbeitet wird oder so. Mhm. Auf der anderen Seite habt ihr auch eine Firma und wisst das ja.
Das ist definitiv ein Problem. Wir haben hier diesen Take Part Button auf der Seite. Wenn wir da drauf klicken, bieten wir den Leuten, die was uploaden wollen, verschiedene Optionen. 6 Optionen, die sie anklicken können. Ich habe selbst das Video I shot the video myself and own the rights. The material may be shown on the website. To this purpose it may also be edited. Also das Bearbeitungsrecht. Das Material kann für den für den Film verwendet werden und dafür kann es auch bearbeitet werden, oder das Material kann für den Film verwendet werden, nur nachdem man mit mir Kontakt aufgenommen hat, E-Mail-Adresse, oder ich habe weder das Video gedreht, noch weiß ich, ich habe das Video gedreht und nicht gedreht und weiß, wer der Rechteinhaber ist, da ist die E-Mail, oder ich habe weder das Video selbst gedreht, noch weiß ich, wer der Rechteinhaber ist. Und so können wir das Ganze ein bisschen strukturieren und sehen, wie können wir ein Material verwenden, vielleicht auch für den Film.
Wie gesagt, nur für das Material, das extern kommt, ja, nicht unser eigenes.
Und manchmal ist es auch eine Gefühlssache, also wenn man einfach sieht, dass in einem vorbeifahrenden Auto jemand mit dem Handy kurz irgendwie 10 Sekunden was aufgenommen hat, wie die Polizei jemanden niederschlägt, dann ist klar, dieses Material hat die Person abgeloadet, damit die Welt davon was mitbekommt. Ja, da geht es nicht darum, dass diese Person dann jetzt dich klagt und 1.000 Euro dafür haben will.
Da hinten ist noch eine Frage.
Mich würde interessieren, inwiefern ihr betretet ja mit dem Format quasi dieses crossmediale Projekt ein Neuland, wenn man so will, für euch, aber auch für die Branche, zumindest mal in Österreich. Und inwiefern habt ihr das Gefühl, dass ihr abgesehen von dieser Thematik jetzt dieses Format wieder anwenden könntet?
Wir wollen das
Format. Du meinst weiterhin, oder?
Ja, also jenseits des Themas Rebellion, das ist schon hier ja super gut anbietet, aber wie lässt sich's übertragen auf andere Themen?
Wir haben uns eigentlich von dem Gedanken verabschiedet, dass der einzige Weg, wie zusätzliches Material von unseren Filmprojekten auf den Schirmen der Zuschauer landen kann, 5 Outtakes sind auf einer DVD, ja, auf einem Medium, das vielleicht eh bald nicht mehr geben wird. Deswegen ist das eigentlich diese Art, die über eine Content-Plattform, eine Videoplattform, eine Art, zumindest, es muss nicht in diesem Ausmaß sein, weil das ist halt schon ein sehr riesiges, großes und sehr aufwendiges Cross-Media-Projekt. Aber wir haben eigentlich für unseren nächsten gemeinsamen Film, der in Planung ist, bereits die Entscheidung gefällt, dass wir auch da mit so einer Art Plattform arbeiten und nicht nur die Überbleibsel, das ist ja auch eben, das hoffe ich, kommt drüber, wenn man sich diese Plattform anschaut, da geben wir nicht einfach die Überbleibsel raus vom Film, was übrig geblieben ist und keinen Platz gefunden hat, sondern es ist eigenständig und so wollen wir das auch weitermachen.
Das nächste ist auch eine Doku über Empowerment durch Musik für Volksschulkinder. Da werden wir auch crossmedial auf jeden Fall was machen. Es ist einfach auch eine Tatsache, man muss es einfach auch sagen, dass das Kino in einer Krise ist. Die Zuschauer und Zuschauerinnen gehen echt, es ist echt schwierig, sie zu motivieren, ins Kino zu kriegen, speziell für schwierigere Themen. Wir finden einfach, wir müssen einfach andere Wege gehen. Wir können nicht warten und hoffen, dass wir einen Film fertig machen und am Ende, weil er gute Kritiken hat, gehen die Leute ins Kino und schauen sie es an. Es ist einfach keine Realität mehr. Man muss entweder Eventfilme machen, die wirklich groß sind, oder billige Underground-Filme, die dadurch, dass sie eben billig waren und andere Wege gegangen sind, vielleicht für Furore sorgen und zum Thema werden. Alles, was dazwischen ist, hat es extrem schwer. Und diese Art der Arbeit, auch der Auseinandersetzung mit dem Medium, ist viel zeitgemäßer. Und es ist auch eine Chance. Wir sehen das eigentlich auch als eine Chance. Wir als Filmemacher bekommen Tools in die Hand, mit denen wir eigentlich viel näher an unser Publikum ran können. Okay. Also wir müssen aufhören, diesen Gedanken zu haben, dass wir halt cool sind und leibende Filme machen und die Leute müssen gefälligst ins Kino gehen.
Das geht nicht.
Wir müssen zu den Leuten gehen. Ja, und es ist so, ich glaube nämlich auch nicht, dass es ein künstlerischer Kompromiss ist, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Wenn wir unsere Sachen machen, wie auch immer wir sie für richtig halten, ohne auf das Publikum zu schielen, dass man vielleicht mit einem konstruierten Konzept und einem Reißbrett entstandenen Film bekommen kann, was halt in Hollywood passiert, was auch nicht funktioniert. Es gibt dort ja auch nicht irgendwie die Regel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Hispano nehme, einen Afrikaner nehme, wenn ich einen Hund drinnen habe und noch eine Familie
und
noch einen Schwulen und einen Juden und einen Behinderten, mit diesem Konzept kriege ich dann alle rein. Das funktioniert ja auch nicht.
Aber verschiebt sich für euch dann auch die Hierarchie sozusagen innerhalb der verschiedenen Öffentlichkeiten, die ihr schafft? Also noch sitzen wir hier und führen ein Werkstattgespräch für einen Film, der entstehen soll, nicht?
Na, unser Herz bleibt natürlich beim Film, aber wir wollen nicht irgendwie jahrelang und manchmal jahrzehntelang an einem Film arbeiten, den sich niemand anschaut im Kino, sondern wir glauben daran, dass fast alle Themen, die uns interessieren, auch viele Leute da draußen interessieren. Nur muss man an sie rankommen und sie leben vielleicht nicht in Österreich, das nur 8 Millionen Leute hat. Ja. Und vielleicht gibt es einfach irgendjemand, der irgendwo in irgendeinem, in einer Kleinstadt in, keine Ahnung, in Syrien oder sonst irgendwo lebt, der würde gern einen Film sehen zu dem und dem Thema. Und der kann das nicht. Also der Film würde nie in sein Kino kommen, kein Verleiher würde den Film nehmen und so weiter und so fort. Und diese Leute möchten wir eigentlich finden.
Und deswegen ist das hier auch bei Everyday Rebellion so exemplarisch, weil so viele verschiedene Faktoren zusammengewirkt haben. Das Thema ist global. Ja. Der Film hat eigentlich das Land, mit dem er am allerwenigsten zu tun hat, irgendwie ist Österreich. Ja. Also man kann irgendwie den Film wirklich ganz global positionieren. Man kann ihn durch diese Unmengen an Ideen, die da sind und an Methoden, weil auch die Methoden so endlos sind, kann auch die Cross-Media-Plattform und die Erzählstränge in unterschiedlichsten Medien sein. Und wir waren eigentlich immer davon überzeugt, dass man, obwohl wir Filmemacher sind und das lieben und das unser Medium ist, einfach nicht das einzige Medium ist, über das man Geschichten erzählen kann.
Ich habe noch eine zweite Frage, die Bitte. Bezieht sich auf eure Rollen. Wie definiert ihr eure Rolle als Filmemacher in so einem Projekt? Und der Abspann wird denn neue Rollen auch enthalten, außer die klassischen? Wenn so
du meinst die Aufteilung der Rollen?
Die Art die Art des Arbeitens, wer betreut diese Plattform, das ist ja kein Marketing-Person, wie das klassisch so wäre, sondern...
Ganz Kinderarbeiter,
die für uns. Ja, genau. Also was gibt es an neuen Arbeitsformen für euch und für vielleicht Arbeitsprofile für andere?
Es gibt natürlich den Film, der klassisch ist und mit Selbstausbeutung funktioniert zum Teil, weil einfach auch zum Beispiel das Geld ausgeht für zusätzliche Kameramänner und so weiter und wir halt oft auch selbst Kamera machen, manchmal auch als Ein-Mann-Team ausrücken und das funktioniert auch, das hat auch Erfolg, also eigentlich das erfolgreichste Video, das viralste Video, das wir gemacht haben, ist in Stockholm entstanden, eine Aktion von Femen mit der ägyptischen Aktivistin Nadia Alia El-Magdi und diese Aktion hat eine Person gedreht. Mit einer Kamera, mit einer Fotoapparatkamera ist dorthin die Aktion gedreht, auch gleich den Ton. Das Video ist am selben Tag, 1,5 Minuten Video online gestellt worden und das war vor 1,5 Monaten und das hat inzwischen fast 500.000 Hits. Bei der Plattform ist es so, dass wir natürlich, dort gibt es jemanden, der es programmiert hat, jemanden, der es konzipiert hat, gemeinsam mit uns. Und es gibt Content Manager, Personen, die einfach bei uns im Büro sind, die kommen oder auch irgendwo anders sind und diese Inhalte aufbauen. Da brauchen wir natürlich auch Unterstützung und so weiter, dass das einfach auch weiterlaufen kann. Das kostet natürlich alles viel Zeit.
Also wir haben auch ein relativ großes Kernteam auch und es verschieben sich immer wieder auch einfach Kompetenzen. Also es wird jetzt niemand, sagt jetzt niemand, okay, ich mache das nicht, wir machen alles. Ja, jetzt macht jeder irgendwie viel auch und es muss auch so sein, weil heutzutage kann ich halt nicht mehr gemütlich zum Dreh gehen und vorher mein, weiß nicht, das Buch verschicken und dann gehe ich zum Dreh und dreh und dann gehe ich nach Hause und dann, sondern es gibt einfach vor allem bei dieser Geschichte so viele verschiedene Aspekte und Levels, wo wir als quasi Ideengeber auch immer reagieren müssen und quasi Vorgaben haben, die wir gemeinsam finden, die wir im Team finden, springt auch oft. Wir beide zum Beispiel haben oft einfach so reagieren auf Dinge, auf Situationen und sagen, okay, ich konzentriere mich auf das, du machst das.
Aber es ist auch jetzt nicht irgendwie, also wir haben jetzt nicht ein riesen Team. Wie gesagt, in Wien gibt es zwei Mädels, die Teilzeit die Plattform füttern. Es gibt in Berlin einen, der mit uns die Plattform konzipiert hat und 2, 3 Programmierer. Das war es eigentlich. Und die anderen Sachen sind halt mehr auf die Videoinhalte bezogen. Also jemand, der die Videos schneidet mit uns und so weiter und so fort, Grafik macht. Aber es passiert alles halt so zwischendurch und wir müssen selbst halt natürlich viel machen. Also Facebook füttern, Twitter und so weiter. Das passiert halt immer wieder. Und das macht auch, es ist natürlich viel Arbeit. Wir haben ein großes Schlafdefizit. Aber
wie man sehen kann.
Aber es macht auch Spaß. Jetzt
in Mitleid ausartet.
Nein, ich wollte nur sagen, es macht auch Spaß irgendwie, weil es einfach alles so frisch und neu und anders ist und du kriegst Feedback und jemand schickt dir plötzlich ein Video, worauf du nie kommen würdest. Apropos, das ist natürlich auch etwas, wo sie uns helfen können. Wenn sie irgendwas finden im Netz oder so, können sie natürlich den Link uns posten. Wenn sie Aktivisten und Aktivistinnen kennen, egal wo sie sind, können sie die dazu ermuntern, dass sie uns ihre Videos schicken, ihre Sachen, ihre Materialien schicken. Je nachdem, wie sie wollen, werden wir das dann mit einbauen oder eben einfach nur zeigen.
Also ihr habt jetzt ja schon ein bisschen über sozusagen die Krise des Kinos gesprochen, beziehungsweise diese neuen Kanäle, die ihr nutzen wollt und auch schon könnt anscheinend. Meine Frage zur Finanzierung nochmal, inwiefern sehen das Fördergeber, also sprich finanziert beispielsweise klassische Filmförderung auch die Plattform oder sehen, also es waren so Sponsoren wie Arte Creative oder ZDF etc. oder ich glaube auch ORF, sehen die diese Chancen oder fördern die euch auch für diese Cross-Media-Plattform?
Prinzipiell noch nicht. So im ORF und so, da ist nichts. Ja, ja. Das BMOK hat seit vor 2 Jahren oder so haben wir etwas gestartet. Da zahlen sie 6.000 Euro für Projektentwicklung. Das haben wir auch bekommen. Schweizer Fernsehen steigt jetzt mit ein. Arte ist da sehr weit fortgeschritten, wobei wir kein Geld bekommen haben also für die Cross-Media-Elemente des Films, sondern wir haben Arte diese 30 Videos verkauft. Mit diesen 30 Videos, die wir verkauft haben, die zahlen extrem wenig. Also ich meine, für die eine Reihe haben wir pro Video 600 Euro bekommen, was lächerlich ist. Wenn man bedenkt, man muss es schneiden, man muss es drehen, man muss es untertiteln, übersetzen und so weiter, das ist gar nichts. Aber besser als gar nichts. Damit konnten wir mal die erste Stufe mal planen und machen lassen. Ich glaube aber, das ist schon eine Entwicklung, die einfach immer weiterläuft, weil es einfach auch zum Beispiel unter Jugendlichen, habe ich gehört, letztens gelesen, die kennen Arte, aber keiner von ihnen hat es jemals im Fernsehen gesehen, sondern alle kennen es online. Das heißt, es wird einfach auch das Fernsehen sich so verlagern. Früher oder später werden sie, glaube ich, sich dann auch beteiligen. Es ist ja auch schon eine Entwicklung, dass man jetzt in den Kalkulationen von der Herstellungen von Filmen jetzt vorher schon Geld fürs Marketing und für die Webseite und so weiter reinschreiben kann und soll. Früher war das so, man hat einen Film fertig gemacht und dann hat man danach um Festivalförderung und Kinostartförderung und so angesucht und begonnen, die Webseite zu machen und so weiter und so fort. Und je früher man damit anfängt jetzt, wir sehen das ja auch zum Beispiel bei Amans letzten Film Schwarzkopf, haben wir sehr früh begonnen, da gab es schon eine Online-Community, weil es um einen Gangster-Rapper geht, der halt schon seine Fanbase hat. Und am Tag des Kinostarts haben wir ca. 10.000 Facebook-Fans gehabt. Damals waren wir enttäuscht von den Zuschauerzahlen im Endeffekt, weil wir haben dann irgendwie 7.000, 8.000 Zuschauer gehabt. Inzwischen haben wir, glaube ich, so fast 25.000 Facebook-Fans. Aber jetzt, wenn ich so rückblickend betrachte, war das eigentlich ein ganz guter Erfolg, weil diese Jugendlichen in dieser Zielgruppe, also zwischen 12 und 15, 16, die gehen fast nicht ins Kino. Und wir konnten durch den Zugriff auf sie auch eine Diskussion anregen, weil einige haben angefangen
zu schreiben. Habt ihr den Film je auf online verfügbar gemacht?
Wir haben dann die DVD des Films rausgegeben halt zu Weihnachten und die war dann mehrere Wochen bei Amazon Deutschland auf Platz 1 bei der Doku-Sektion. Das heißt, wir konnten dann durch diesen Zugriff auf die Fanbase viel schneller rankommen an sie. Das ist einer der Hauptziele. Warum wir jetzt zum Beispiel hier diese Newsletter-Listen durchgegeben haben, ist einfach, wir wissen, ihr habt euch für das Projekt interessiert, wenn ihr uns eure E-Mail gibt und auch die Info über welche Stadt ihr lebt und so weiter und so fort, können wir auch euch viel schneller bedienen auch mit diesem Film, mit diesem Projekt. Wir können einfach, wenn wir wissen, es gibt in Graz 400 Leute auf unserer Newsliste, dann wissen wir, die können wir anschreiben und sagen, Leute, wir machen eine spezielle Vorstellung für euch, wollt ihr kommen oder nicht. Und so müssten wir eine Werbekampagne machen, Plakate drucken und so weiter und so fort, um an vielleicht 400 Leute ranzukommen. Es ist aber alles harte Arbeit.
Gut, um jetzt was sagen, von diesem ganzen Marketing und Web-Erweiterung nochmal zurückzukommen zum Film, würde ich sagen, du zeigst jetzt noch eine Beispiel. Ja.
Gut, wir sehen jetzt eine Szene aus dem Blog über Femen, die ukrainischen Aktivistinnen jetzt auch ein Zentrum in Frankreich gegründet haben, in Paris. Und hier geht es darum, dass sie mit der ägyptischen Bloggerin Alia El Makdi, von der ich vorhin erzählt habe, bevor diese Aktion in Stockholm war geplant, dass sie nach Paris kommt. Sie lebt in Schweden. Sie hat vor über einem Jahr ein Nacktfoto von sich auf ihrem Blog gepostet. Daraufhin gab es natürlich in Ägypten. Daraufhin gab es natürlich große Entrüstung. Sie wurde gekidnappt, man wollte sie vergewaltigen und umbringen. Sie hat es irgendwie geschafft, rauszukommen aus dem Land und sie wollten eine Aktion gemeinsam machen. Also sie hat Femen kontaktiert und wollte mit ihnen eine Aktion machen in Frankreich vor der ägyptischen Botschaft gegen diese Scharia angehauchte Konstitution von Morsi. Also die Aktion war eigentlich eine kurze Pressekonferenz und jetzt hat die Polizei sie umzingelt und lässt sie nicht weg. Also es war ein Beispiel, wie wir eben versuchen, die Narration zu brechen, um eine andere Ebene reinzubringen und Möglichkeiten zu geben, dass man reflektiert, dass man sich vielleicht in andere Positionen versetzt und so weiter und die Geschichte irgendwie auch einen anderen Lauf nimmt. Wenn man den gesamten Film sieht, geht es auch sehr oft darum, wie kann man mit der Polizei umgehen, wie kann man sie auf seine Seite bringen. Das ist es jetzt von unserer Seite aus. Bitte um Fragen.
Ja, Gratulation. Ich verfolge das Projekt schon länger und ich finde es wunderschön. Ich bin ein Riesenfan und habe irrsinnig Lust mitzuhelfen und wollte schauen, ob ihr schon darüber nachgedacht habt, so eine Community mal zu gründen, so eine Film-Community von Leuten, die Dokumentarfilme machen, die sich gegenseitig helfen wollen mit verschiedenen Sachen. Also ich finde es cool, wenn einzelne Protestleute ihre Videos hochladen, aber das ist natürlich eine ganz andere Ebene, als sich, glaube ich, Filmemacher gegenseitig helfen können. Oder diese arabischen Untertitel sind ja ein wunderschönes Beispiel für Realisierung.
Ja. Wir hoffen, also wir sind natürlich offen dafür und es gibt auch schon Leute, die uns zum Beispiel kontaktiert haben. Jemand hat für uns in Chicago zum Beispiel Proteste aufgenommen oder jemand anderer hat gefragt, ob wir jemanden in Washington haben, der für uns was aufnehmen kann. Einer von den Aktivisten aus Syrien ist jetzt gerade der jetzt im Trailer ist mit den Ping-Pong-Bällen, der hat uns angerufen, dass er nach Syrien zurückgeht in die befreiten Gebiete und eine Kamera mitnehmen könnte von einem Freund und so. Es beginnt zu laufen und wir sind natürlich offen. Also unsere Traumversion wäre, dass wir überall in jedem Land irgendwie ein, zwei Personen hätten, die dann, wenn etwas passiert, schnell Material aufnehmen könnten und uns geben können. Und das halt auch natürlich zur Verfügung stellen können. Und wenn wir Geld aufstellen können und das Ding dann vielleicht für den Film oder für irgendeine Version von einem Film verwenden, dann sollen sie auch natürlich einen symbolischen Betrag bekommen. Aber ich glaube, also, das wäre super, wenn so etwas gelingt natürlich.
Also ich dachte da echt ohne Geld daran. Also ich dachte gerade,
wir denken natürlich auch zuerst ohne Geld daran, aber wenn wir etwas verwenden und das kommt in den Film und wenn wir eine Förderung dafür haben, dann wollen wir auch nicht, dass die Leute das Gefühl haben, okay, wir nehmen jetzt ihr Material und
nützen sie aus,
sondern jeder kriegt halt etwas. Es wird nicht viel sein, aber trotzdem.
Ja, ein symbolischer Betrag. Ja, also ich habe gerade gedacht, so eine Everyday Rebellion Family oder so, die sich dann halt einfach echt global vernetzt ist und gegenseitig hilft und eben in der Materialzusendung, aber auch in allem anderen Möglichen, was ansteht. Und
cool, willkommen in der Familie.
Ja, hi Brothers.
Es ist nur so, dass nicht alle Leute aus der Familie auch mit ihrem Namen erscheinen wollen. Das heißt, das Netzwerk.
Ja, da kann man ja eine Version machen, so wie mit euren rechtlichen Fragen. Ne? Das
cool. Habt ihr noch konkret irgendwie bestimmte Schauplätze oder bestimmte Drehvorhaben?
Also wie gesagt, wir haben jetzt 20.000, 30.000 Euro schon überzogen mit unserem Drehbudget. Das ist etwas, was wir halt irgendwie kompensieren können durch verschiedene andere Sachen, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Es ist so, dass wir halt natürlich da jetzt nicht ewig Möglichkeiten haben, weiterzumachen in dem Gebiet. Aber interessiert wären wir natürlich an verschiedenen Orten, wo das passiert. Jetzt zum Beispiel, wir haben jemanden in Venezuela was drehen lassen für uns bei den letzten Wahlen. Und eine Gruppe eben, die den Chavez stürzen wollten mit gewaltlosen Methoden. Es ist ihnen irgendwie, also sie sind viel stärker geworden als in den Wahlen davor, aber es ist ihnen nicht gelungen. Jetzt, nachdem er gestorben ist, werden Wahlen sein innerhalb von einem Monat und die werden natürlich wieder alles versuchen und das wäre natürlich etwas, was interessant wäre, um jemanden hinzuschicken oder selbst hinzufliegen und zu schauen, wie geht es weiter.
Okay, gibt es noch Fragen? Sonst ziehen wir langsam den Vorhang zu. Okay, dann sage ich...
Wir teilen noch Visitenkarten aus für das Projekt, wenn jemand irgendwie noch mitmachen will und so.
Kannst du auch noch eintragen
auf
die Newsletter und so weiter. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch bei der Diagonale.
Danke fürs Dasein.
Tag und
vielen Dank.
Danke, Arash und Amar.
Danke, Dominik.